Sie beschäftigen sich hier in Trossingen in diesem Jahr mit dem Thema Nachfolge. Und ich habe deswegen heute Morgen das Thema gewählt vom Ernst der Nachfolge. Und wir gehen auf einen Text im Lukasevangelium, die Verse 23 bis 26, dabei ein. Ich bitte Sie, mit mir diesen Text einmal zu lesen, laut. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Mein verehrter Lehrer in der Predigtkunde, Homiletik, hat uns eingeschärft, wenn ihr den biblischen Text lest, dann sollt ihr als allererstes, nachdem man betend sich darauf vorbereitet hat, das allererste, was ihr machen sollt, ist die eigene Betroffenheit festzuhalten. Was macht mich betroffen an diesem Text? Wie redet dieser Text zu mir schon ganz unmittelbar? Durch den Geist. Wir kommen ja alle von unterschiedlichen Lebenssituationen heraus. Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Dingen. Und in den jeweiligen unterschiedlichen Lebenslagen spricht der Text auch in unterschiedlicher Art und Weise zu uns persönlich. Das heißt nicht, dass das die ursprüngliche Bedeutung des Textes gewesen sein muss, aber Gott kann auch unmittelbar zu uns sprechen. Und deswegen sollen wir einfach kurz innehalten und fragen, was macht mich betroffen an diesem Text? Und dazu gehe ich zurück auf den Text und lasse Sie das einmal noch still für sich durchlesen. Wenn ich das für mich so lese, dann muss ich sagen, starker Tobak. Da fühle ich mich an vielen verschiedenen Stellen persönlich betroffen. Ich möchte die nicht alle hier aufzählen, aber ein Punkt, der mich immer wieder anspricht, wenn ich diesen Text lese, ist eine Frage: Bin ich wirklich Nachfolger oder bin ich eher ein Mitläufer? Ein erster Punkt. Laufe ich mit oder folge ich nach? Mitläufer hat bei uns einen schlechten Klang. Und das hat ja deswegen, weil auch im Dritten Reich viele Leute einfach mitgelaufen sind. Eine Untersuchung, die ich die letzten Tage gelesen habe, hat behauptet, ja, wirkliche Nazis waren es gar nicht so viele, aber viele waren angetan von dem, dass es aufwärts ging. Viele waren angetan, dass Straßen gebaut wurden. Die haben gesagt, jetzt kann man wieder stolz auf sein Volk sein und so weiter und so fort. Also die Ideologie haben sie vielleicht nicht geteilt, aber sie sind mitgelaufen. Und die haben sich auch an keinem Punkt zur Wehr gesetzt, auch wo sie gemerkt haben, das geht in eine ganz falsche Richtung. Die Frage auf Jesus beziehen, dann sind unterschiedlichste Situationen, mal Hunderte von Leuten, die ihn umzingeln und was von ihm wollen. Wir denken an die Heilung des Gichtbrüchigen wo hunderte von Menschen in dem Haus und um den Haus herum waren, so dass die Freunde des Gichtbrüchigen aufs Dach des Hauses steigen mussten, um das Dach aufzureißen und die Bahre hinunterzulassen an Seilen. Hunderte von Menschen drumherum, die haben nicht gehört zum Jüngerkreis der engsten 12. Sie sind mitgelaufen. Oder wir denken an die Speisung der 5000 oder die Speisung der 4000, wo Tausende von Menschen Jesus gefolgt sind, ein Stück weit, aber eben nur ein Stück weit. Sie sind mitgelaufen und nicht nachgefolgt. Das muss ja nichts Schlechtes sein, dass jemand mitläuft. Mitlaufen kann ja der erste Schritt zur Nachfolge werden. Und ich denke, wir in unseren Gemeinden, wir schleppten viele Menschen mit dem Schleppnetz mit. Jesus hat ja gesagt, das Reich Gottes ist wie ein Netz. Ja. Und das Netz fängt alles, was nicht durch den Raster fällt. Und wir schleppen viele mit. Warum? In der Hoffnung, dass am Ende, wenn Weizen vom Spreu oder vom Unkraut getrennt wird, wo die Schafe und die Böcke getrennt werden im Gericht, dass bis zu dem Zeitpunkt hin möglichst viele aus den Mitläufern zu Nachfolgern geworden sein werden. Also es ist nicht an sich schlecht, dass jemand mitläuft, aber das ist ein Punkt, den wir im Auge behalten müssen, das soll nicht der Endzustand sein. Wir wollen die Menschen mitnehmen auf den Weg in die Nachfolge. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich an uns als Kirchen, und ich meine alle Kirchen in Europa und in der westlichen Welt, ein Kritikpunkt, den ich einfach aussprechen muss, durchaus auch als Selbstkritik, als jemand, der in der Gemeindearbeit lange Jahre tätig war, der lange auch in der Mission tätig war. Wir haben uns damit abgefunden, dass wir weithin eine Mitläuferkirche geworden sind. Wer Schach spielt, der weiß, was ein Läufer ist. Ein Läufer kann nur quer, schräg, ja, nicht quer, sondern schräg. Und bezeichnenderweise ist der Läufer im Schachspiel auf Englisch the Bishop, der Bischof. Ich weiß nicht, ob ich einen inneren Zusammenhang erkennen muss oder nicht. Ich meine, jedenfalls in meiner Kirche, in der evangelischen Landeskirche, scheint es mir zu sein, dass die überaus große Mehrheit unter den Bischöfen darum bemüht ist, alles beieinander zu halten. Möglichst viele Mitläufer dabei zu haben. Die Zahlen sollen möglichst gut aussehen. Aber Nachfolge? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Sie kommen gerade von der Bundeskonferenz. Sie werden viele Dinge vom hinter verschlossenen Türen auch gesprochen haben über den Zustand der baptistischen Gemeinden in Deutschland gesprochen haben. Ich brauche kein Prophet zu sein, zu wissen, dass es auch da menschelt und dass es da auch Probleme gibt und Dinge zu klären. Und man sprach vor einigen Jahren von dem Riss, der durch die Baptistengemeinden in Deutschland ging. Die Frage ist, sind wir Läufer? Das ist schon gut. Oder sind wir nur Mitläufer? Oder sind wir Nachfolger? Darum geht es heute in unserem Text. Und bei starker Medizin ist es immer gut, wenn man den Beipackzettel liest. Und unser Text hat auch einen Beipackzettel. Und zwar, ich gehe zurück, Lukas 14, 25, also das ist der größere Kontext. Wir werden noch ein paar Texte aus dem Lukas-Evangelium uns dazu anschauen, weil das, was Lukas hier von Jesus in Lukas 9 berichtet, Das wird ja ergänzt und konkretisiert in anderen Aussagen in diesem Evangelium. In Lukas 14, 25 heißt es, es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, nun kommt das Kleingedruckte, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Was heißt das? Müssen wir alle unsere Familienglieder hassen? Natürlich nicht. Wenn Jesus hier das Wort hassen aus dem Aramäischen oder Hebräischen nimmt, dann steht hassen immer im Gegensatz zu lieben. Und lieben heißt sich ganz jemandem anderen hingeben. Deswegen sollen wir Gott über alle Dinge lieben, uns ihm hingeben. Und diese Entscheidung, sich hinzugeben, schließt natürlich aus, dass ich auch mich anderen in der gleichen Weise hingebe. Jesus sagt, du kannst keinen zwei Herren dienen. Und deswegen, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann heißt es automatisch, jeder andere Mensch muss da hinten anstehen. Sogar ich selbst. Es geht also nicht um eine Emotion, dass ich meine Familienangehörigen hassen muss, sondern ich entscheide mich für Jesus und notfalls auch gegen die eigene Familie. Und wir erleben das in der islamischen Welt tagtäglich, wie Menschen, die zu Jesus finden und zu Jesus gehören müssen, zu Jesus gehören wollen, und es hält sie nichts davon ab, auch nicht die Androhung von Gewalt bis hin zum Märtyrertum, dass diese Menschen in aller Regel von ihrer Familie ausgestoßen werden. Und sie müssen sich entscheiden. Entweder entscheide ich mich für meine Familie oder ich entscheide mich für Jesus. Und das ist es, was Jesus meint. Wenn ich meine Familie mehr liebe als ihn, dann bin ich nicht geschickt zum Reich Gottes. Dann stehe ich in genau der Situation, wo Lukas an anderer Stelle sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wenn ich bei dem Alten bleiben will, dann kann ich nicht vorwärts gehen auf dem Weg der Nachfolge. Ein besonderer Segen ist es, wenn man diese Entscheidung trifft und die Familie den Unterschied im Leben merkt und dann sagt, das brauchen wir auch. Und dann kann in Jesus die neue Einheit, die neue Zusammengehörigkeit gestiftet werden. In unserem Abschnitt aus Lukas 9 wird es deutlich, Jesus will Nachfolger, nicht Mitläufer. Das ist sein Ziel. Menschen, die in seinen Fußstapfen gehen. Nicht nur dabei sein, sondern aus Überzeugung seine Wege gehen. Und darum sagt er, wer Jesus nachfolgen will, muss es mit dem Kreuz aufnehmen. Er muss es mit dem Kreuz aufnehmen. Er muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Was hat es auf sich mit dem Kreuz auf sich nehmen? Wir kennen ja das alles, da habe ich auch mein Kreuz mit dem Nachbar, ja. Meistens ist der Nachbar. Oder da habe ich schon mein Kreuz mit dem Chef. Ist das, was Jesus meint mit dem Kreuz? Natürlich nicht. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht von einer Darstellung, wie ein zum Tode Verurteilter sein Kreuz trägt. Wir haben die irrige Vorstellung, dass die Menschen ihre Kreuze so schon in zusammengezimmertem Zustand in der Antike getragen haben. Wir sehen das auch auf den Passionsbildern von der Via Dolorosa und auf den Philippinen, wo das alles nachgestellt wird jedes Jahr mit viel Blut und viel Elend. Das Kreuz auf sich nehmen und tragen ist in römischer Zeit das Patibulum, der Querbalken. Dieser Querbalken wurde über die Schultern des Verurteilten, zum Tode Verurteilten, gebunden, so dass dieser Balken einen Strich durch sein Leben gemacht hat. Das ist die symbolische Bedeutung dessen, dass er diesen Querbalken tragen muss. Und so wurde er durch die Straßen gejagt, er wurde angepöbelt, der Verurteilte musste das erleben, wie aus der Gesellschaft erst einmal ausgeschlossen ist. Hier kommt ein Strich durch dein Leben, du wirst noch sterben, aber zum ersten Mal gehörst du nicht mehr zu uns und zur Gesellschaft. Ein Strich durch das Leben, ein Minuszeichen. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Aber mit dem Kreuz wird aus einem Minus ein Plus. Und wir können damit rechnen, weil Jesus Christus für uns gelitten hat und weil er uns das neue Leben verheißen hat, das durch sein Kreuz. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, durch sein Kreuz, werden wir alles gewinnen. Wenn wir alles verlieren, dann haben wir alles gewonnen. Wer Jesus nachfolgen will, muss ganz und gar ihm gehören. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Welt auf mich keinen Anspruch mehr hat. Auf dich, wenn du Jesus nachfolgst, hat die Welt keinen Anspruch. Du gehörst zu ihm. Er hat für dich bezahlt. Dein Leben gehört ganz und gar ihm. Die Welt hat keinen Anspruch auf dich. Auch die Familie nicht. Aber umgekehrt gilt genauso der Satz: Wer zu Jesus gehört, wer ihm nachfolgen will und es auch tut und dieses Minuszeichen durch sein Leben ziehen lässt, der hat auch keinen Anspruch mehr auf die Welt. Ich glaube, dass eines der größten Probleme, die unsere Zeit jetzt beschäftigt, oder belastet vielmehr, ist das Thema, wie kriege ich mein Maß voll an Erfahrungen, an Erlebnissen, an Schönem, an Komfort, an Wohlstand. Wie kriege ich mein Maß voll an dem, von dem, was die Welt zu bieten hat? Zufälligerweise habe ich auf dem Weg hierher einen Beitrag eines Philosophen im Deutschlandfunk, immer zwischen 9 und 10 Uhr morgens, wenn ich zu Diensten fahre, kommt eine philosophische Sendung für die, die nicht in die Kirche gehen, aber irgendwas Geistreiches hören wollen, am Sonntagmorgen. Also das ist die Ersatzreligion für eine weitestgehend nicht nur entkirchliche, sondern säkularisierte Gesellschaft. Und auch heute habe ich einen Beitrag gehört, wie ein ganz schlauer Mensch da erklärt hat, warum wir so sind, wie wir sind und warum das Leben so furchtbar langweilig ist. Und da hat es auf den Punkt gebracht, hat Max Weber zitiert und verschiedene andere Philosophen und hat gesagt, es ist uns so langweilig, weil wir ein so hohes Maß an Komfort in unserem Leben haben. Wir haben alles abgesichert. Auch der Urlaub ist abgesichert. Reiserücktrittsversicherung ist alles da. Wir haben unser Leben, was Komfort betrifft, was Wohnbehagen, was Annehmlichkeiten des Alltags, was an kulinarischen Genüssen und, von Unterhaltung ganz zu schweigen. haben wir uns perfekt eingerichtet. Und jetzt sagt ein Philosoph, das macht das Leben so langweilig. Wollen Sie, willst du ein aufregendes Leben? Jesus nachfolgen. Ihn an erste Stelle deines Lebens stellen. Alles andere hinten an. Ich liebe auch einen guten Film. Und ich habe jetzt zum Vatertag von meinen Kindern die neue Star Wars Blu-ray und ich freue mich drauf, dass wir heute Abend es sehen dürfen. Ja, es ist ja nicht so, dass man total abgekapselt von der Welt irgendwo sich in sein Kokon oder Schneckenhäusle zurückzieht. Es geht um die Prioritäten. Was will ich mit meinem Leben erreichen? Will ich mit meinem Leben Jesus nachfolgen und ihm dienen? Oder will ich möglichst viel Spaß, Freude, Genuss und das, was die Welt zu bieten hat, für mich haben? Und das ist die Zerreißprobe, in der die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2017 stehen. Man redet von der Komfortzone. Und wer von Nachfolge redet, der muss davon reden, raus aus der Komfortzone. Manche Leute sagen, ich erlebe ja nichts mit Gott. Der tut in meinem Leben gar nichts. Es ist alles so alt geworden. Es ist alles so langweilig geworden. Da kann ich nur fragen, wann hast du dich mal wirklich im Ernst auf Gott verlassen für etwas? Wann hast du Schritte gewagt und gesagt, das will ich in Gottes Namen anfangen und ich will damit rechnen, auch wenn ich die Mittel bei mir nicht habe? Ja, wir sind alle davon versucht, in unseren Gemeinden, in unseren Werken, auch persönlich zu sagen, wir planen nur für das, wofür wir schon die Mittel haben oder wissen, dass wir sie kriegen können. Ja, was soll denn Gott? Wo soll er denn eingreifen bei uns? Wir machen uns doch gar nicht von ihm abhängig. Darum geht es in der Nachfolge. Der französische Philosoph, ehemaliger katholischer Priester bis zu einer Exkommunikation wegen seiner kirchenkritischen Äußerungen, Alfred Voissy, hat den Spruch getan, für die, die in der Schule Französisch hatten: Jésus annonçait le royaume et c'est l'église qui est venue. Und für alle, die kein Französisch in der Schule hatten: Jesus predigte das Reich, nämlich das Reich Gottes, und es kam die Kirche. Wenn Sie sonst nichts mitnehmen aus diesem Gottesdienst, nehmen Sie den Satz mit. Jesus predigte das Reich Gottes. Er wollte Großes in dieser Welt. Er wollte, dass die Menschen hineingeliebt werden in die Gemeinschaft mit ihm, dass sie zu einem Leben in der Nachfolge finden. Er wollte nicht Institutionen. Dass wir Institutionen brauchen, um unser Leben zu gestalten, das ist klar. Man braucht gewisse Rahmenbedingungen, um zusammenzukommen, in Deutschland sowieso, wo es mehr Vereine als deutsche Bürger gibt. Aber wir brauchen so Gestaltungsmöglichkeiten. Das steht auf einem anderen Blatt. Die Frage ist, brauchen wir die Vereine, brauchen wir die Kirchen um der Kirchen willen und der Vereine willen oder dienen sie einem anderen Zweck? Und unsere Kirchen sollten dem Zweck dienen, dass das Reich Gottes in dieser Welt wächst. Dass Menschen in die Nachfolge finden. Und darum die Frage, zu welchem Reich gehöre ich? Bin ich Mitläufer in der Gemeinde oder Nachfolger Jesu Christi? Es ist so, wie Johannes Busch das auch schon immer gesagt hat, an Jesus scheiden sich die Geister. Es gibt eine allgemeine Frömmigkeit und die ist wieder stärker im Kommen. Eine Frömmigkeit, die irgendwie ein höheres Wesen durchaus postuliert oder denkt, wo ja man vielleicht auch sagen kann, ja, alle Menschen, die an Gott glauben, sind irgendwie auf dem richtigen Weg. Ja, das ist bei uns heute nicht unbekannt, gewinnt immer mehr an Anhänger, auch unter vielen, die sich Christen nennen. Aber Jesus macht es uns klar, wenn wir ihm nachfolgen, nur wenn wir zu ihm gehören, nur wenn wir unser Leben aufgegeben haben, um das Leben von ihm zu bekommen, nur dann werden wir das ewige Leben haben. Nur dann haben wir das Heil. Und darum, du kannst nur für Jesus oder gegen ihn sein. Und das zeigt sich in unzähligen Entscheidungen jeden Tag. Jeden Tag entscheiden wir uns in kleinen und in großen Dingen für oder gegen Jesus. Zum Beispiel, wie wir auf eine schnippische Bemerkung reagieren. Drucken wir es wieder nein, ja? Zahlen wir es zurück oder fragen wir, was würde Jesus jetzt tun? Wir tun es in dem, was wir denken und sagen. Und jeder kennt seine Gedanken am besten, wo man Böses über einen anderen denkt, wo man einem anderen was Schlechtes wünscht oder wie wir unsere Zunge nicht im Zaum haben, so wie es Jakobus schreibt. Und Schaden anrichten. Oder auch, wie wir mit Gottes guten Gaben haushalten. Mit all dem, was Gott uns geschenkt hat, zur Verfügung gestellt hat. Ich habe neulich über das Thema Spenden, Opfern, Geben, den Zehnten gearbeitet und bin auf eine sehr interessante Aussage von einem der reichsten Industriellen Amerikas zu seiner Zeit, der Besitzer von der Quaker Oat Corporation, und der hat mehr Geld wie Heu gehabt zu seiner Zeit. Und er wurde gefragt, ja, gibst du auch den Zehnten? Und er sagt, die Frage muss man ganz anders aufrollen. Du kannst fragen, muss ich den Zehnten von meinem Gott geben oder darf ich 90% von dem, was Gott mir gegeben hat, für mich behalten? Das fand ich eine sehr interessante Denkweise. Es gibt da keine Regeln und es wird von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich sein. Aber auch da treffen wir Entscheidungen jeden Tag. In ganz praktischen Dingen. Ein zweiter Punkt. Der Preis der Nachfolge. Ein zentrales Thema des Lukas-Evangeliums. Ich werde schneller hier durchgehen, der Zeit wegen. Der große Kontext in Lukas 12, 16 bis 21 ist der reiche Kornbauer. Und dann in 12, 51 bis 53 die Trennung zwischen Jünger Jesu und der Welt, wo es bis in die Kernfamilie hineingreift. Wir haben davon schon gesprochen, deswegen überspringe ich das. Sie können das aber gerne für sich nachlesen. Ich werde auch das in meinem Blog posten, später heute Abend. Dann können Sie das auch aufrufen. Wer sich für Jesus entscheidet, entscheidet sich gegen die Welt. Und wer das Leben im Sinne der Welt sucht, Ruhm, Reichtum, Macht, Sicherheit, Annehmlichkeiten, Wohlstand, Bequemlichkeit, Komfort, der wird das ewige Leben nicht darin finden können. Und letztendlich, und das war die Botschaft dieses Philosophen von heute Morgen, Das macht nicht glücklich. Das macht nicht satt. Was macht denn glücklich und was macht satt? Glücklich und satt macht, wenn ich weiß, ich bin auf dem Weg, den Gott für mich gezeichnet hat. Ich darf mich dort einbringen mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat, wie er mich gebrauchen will in dieser Welt. Da hat mein Leben Sinn und da erlebe ich auch Erfüllung. Und wenn sonst der Sinn des Lebens ist, es von einem Urlaub zum nächsten irgendwie zu schaffen, dann sind wir arm dran. Der Gedanke aus dem Text, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verlieren wird, um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Dieser Gedanke wird auch in Lukas 17, Vers 33 wiederholt. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Klarer, deutlicher kann Jesus das nicht sagen. Und gerade die jungen Menschen unter uns, da möchte ich fragen, macht ihr euch Gedanken darüber, was aus eurem Leben werden soll? Wozu ihr auf dieser Welt seid? Was Gott mit euch vielleicht vorhat? Und die Alten unter uns, da frage ich, haben wir gefragt, was Gott mit unserem Ruhestand mit uns vorhat, mit der Zeit, die wir nun zur Verfügung gestellt bekommen haben? Ich darf, respektive muss, nächstes Jahr in Ruhestand, deswegen beschäftigt mich das auch. Jünger Jesu gehen nie in Ruhestand. Auch auf dem Sterbebett ist man noch ein Jünger Jesu. Und vielleicht gerade dort ein Zeugnis besonderer Güte für die Menschen um einen herum, die einen sterben sehen und sagen, so möchte ich auch mal sterben. In dieser Gewissheit, ich gehe heim zum Vater. In dieser Ruhe und Gelassenheit, Gott hat mir das Leben bis hierher geschenkt und nun nimmt er dieses irdische Leben, aber er schenkt mir das ewige. Es gibt nie einen Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir aufhören, Jünger und Nachfolger Jesu zu sein. Es sind steile Ansprüche. Es ist nichts für Wankelmütige und schon gar nichts für Langweilige. Was heißt es nun? Dass wir wissen, wofür wir uns entscheiden, das Hassen und Lieben. Wo wir unsere Prioritäten setzen. Dass wir uns für das eine oder das andere entscheiden. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ein Ja dazu haben, dass die Welt sagt, du gehörst nicht zu uns. Ein Ja dazu. Damit wir einladen können, aber du darfst zum Reich gehören. Die Kosten überschlagen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Sie kennen ja die Geschichte vom reichen Jüngling. Empfehle das jedem zum Nachlesen. Nicht deswegen, weil Jesus das jedem gesagt hat, er hat es ja bezeichnenderweise nur einem gesagt. Und leider hat dieser eine diese Kosten für zu hoch erachtet. Und dem ist das ewige Leben hinausgegangen und das Leben in Fülle in dieser Welt auch. Wie heißt es, er ging glücklich davon, dass er sein Geld behalten durfte? Nein. Er ging traurig davon, weil er sich nicht von dem lösen konnte, was ihn speziell gehindert hat, daran Jesus nachzufolgen. Jeder von uns hat etwas anderes, wo wir versuchlich sind. Beim einen ist es Geld, beim anderen ist es die Macht, beim dritten ist es der Sex, was auch immer. Wir sind versuchlich an unterschiedlichen Stellen. Dinge, die uns davon abhalten können, Jesus nachzufolgen. Ein junger Mensch, der in meiner Jugend zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat und in wunderbarer Weise von seiner Homosexualität, unter der er sehr gelitten hat, geheilt wurde, sagte 2 Jahre später: Nein, diesen Preis auf meine frühere Empfindung als Homosexuellen zu verzichten, diesen Preis möchte ich nicht bezahlen. Er hat sich bewusst gegen den Weg in der Nachfolge entschieden und sein Leben ist auch verwirkt gewesen. 1990 ist er dann an AIDS als einer der ersten AIDS-Opfer in Deutschland gestorben. Man meint, man müsse raffen, man müsse erfahren, man müsse erleben, aber das macht alles nicht satt. Was satt macht, ist Jesus Christus nachzufolgen, loszulassen, loszusagen. Nur so werden unsere Hände und Arme und Herzen leer, damit wir auch empfangen können. Manche Leute sagen, ja, sie können Bibel nicht mehr lesen, können nicht mehr beten, die kriegen die Ruhe nicht. Und wenn man dann fragt, ja, was machst du sonst mit der Zeit? Und wenn man dann 4 Stunden am Tag Ego-Shooter-Spiele macht und hochreizende Internetangebote sich reinzieht und sich mit allem möglichen Müll anfüllt und alles anhäuft, ja, wo soll da Gott einziehen? Die Stille suchen, dann werden wir es Elia auch erleben, wie Gott in dem stillen, sanften Sausen an einen vorbeizieht und einen erfüllt mit seiner Gegenwart. So und nur so können wir frei sein für Jesus. Sein dritter und letzter Punkt: Es kostet nicht nur was. Es gibt einen Lohn, der Lohn der Nachfolge. Nur durch Nachfolge komme ich ins Ziel. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. In Lukas 18 heißt es unter der Überschrift der Lohn der Nachfolge: Da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand. Der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Das ist ein Wort. Und das ist etwas, was bezeugt werden kann von Menschen, die das so erlebt haben. Einer aus dem Nachbardorf von uns ist voller Idealismus und Enthusiasmus nach Kirgisistan gegangen, als die Grenze aufgegangen ist, hat seinen guten Job in Deutschland aufgegeben, seinen guten Verdienst und ist für einen Missionarslohn, die meisten von Ihnen werden wissen, was das heißt, nach Zentralasien gegangen und hat dort 20 Jahre gedient, oder 25 Jahre, ist dann zurückgekommen, hatte nichts ansparen können in der ganzen Zeit. Wo soll er denn leben? Er wusste nicht, wie er seine Familie unterbringen soll. Kommt eine alte Frau aus der Gemeinde und sagt: Mein Haus da, das brauche ich nicht mehr, könnt ihr haben. Das ist auch keine schlechte Rendite. 25 Jahre Investition in Gottes Reich und so eine nette Rendite. Das ist natürlich keine Rechnung, die man aufstellen kann. Aber man erlebt es ganz konkret. Ich habe das in meinem Leben an vielen Stellen erlebt, wo, wenn man etwas aufgibt, um Gottes Weg zu gehen, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht lumpen. Ich hatte den Traum als Vikar, wo der Prälat von Heilbronn mal vorgefahren ist zu einem Festgottesdienst in seinem Ford Scorpio. Das war damals ein heißer Schlitten. Da habe ich gesagt, Mensch, so ein Auto, das wäre es. Ja, und ich bin dann in die Mission gegangen. Komm aus der Mission zurück und habe nichts auf dem Bankkonto. Und ein Bekannter von mir ruft dann und sagt, du, ich brauche ein neues Auto, aber mein altes ist zu gut, um zu verschrotten. Aber wenn du es gebrauchen kannst, es ist ein Ford Scorpio. Und auch noch in Silbermetallic, die Farbe, die mir vorgeschwebt hat. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht lumpen. Du kannst Gott nie zu viel schenken. Von deiner Zeit, von deiner Kraft, von deiner Liebe, von deinen Mitteln. Er lässt sich nicht lumpen. Hier in dieser Welt und im ewigen Leben. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Die gute Nachricht ist, wir brauchen es nicht verlieren. Wir können es haben. Gott schenkt es uns. Und eine Warnung zuletzt. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Vorhin, als wir bei der Betroffenheit waren am Anfang, ist dieses Wort mir wieder ganz groß vor Augen gewesen. Wo schäme ich mich für Jesus? Wo halte ich zurück mit der frohen Botschaft und denke, ja, du musst ja nicht aufdringlich sein. Du musst ja den Leuten nicht lästig werden mit dem, was du glaubst. Und da lässt man sich so leicht davon abbringen oder abschrecken. Wer sich seiner schämt, dessen wird der Menschensohn sich auch schämen, wenn er kommen wird. Fazit, lasst uns mutig, entschlossen, freudig, bewusst, dankbar den Weg der Nachfolge täglich gehen, täglich unser Kreuz auf uns nehmen und an Jesus Christus bleiben, denn er hat versprochen, bei uns zu sein, bis an der Weltende. Amen.